Ja, jetzt funktioniert es mit der Aufnahme und ich hoffe, ich kann jetzt auch gleich mein PowerPoint aufmachen. Heute geht es mir weiter darum, was ich glaube, jetzt deutlicher zu sehen, nämlich den Übergang des Philosophierens in einen neuen Modus, sozusagen in der zweiten römisch-imperialen Hälfte der hellenistischen Philosophie. Und zwar, wir hatten das ja in Ansätzen schon bei Plutarch diskutiert, heute bei Philodemos von Gadara, hochinteressanter Philosoph, dessen Werke inzwischen in einem Philodemos-Projekt erschlossen werden, weil sie in der Bibliothek in Herkulaneum gefunden worden sind. Und da hat man ja erst eigentlich in den letzten Jahrzehnten Möglichkeiten gefunden, die verbrannten Papyri zu restaurieren. Jetzt hat man eine ganz beträchtliche Liste von Werken. Und er schreibt Griechisch. Er ist also ein griechischer Philosoph, wahrscheinlich am, wenn man so will, Hof des Aristokraten Piso, den wir auch aus der Geschichte kennen. Wahrscheinlich war das nämlich seine Bibliothek. Und dort verfasst er Schriften auf Griechisch, in denen ganz charakteristisch ist, dass er tatsächlich systematisch rekonstruiert, was die Philosophen gesagt haben und fast schon auch scholastisch, in dem Sinne jedenfalls argumentiert, dass er zusammenträgt, was zu irgendeinem Punkt seit dem Peripatos, also nicht seit Aristoteles und Platon, sondern seit der Schulgründung der hellenistischen Schulen formuliert worden ist. Ja, also deswegen sind seine Bücher auch dicker, weil er eben nicht in erster Linie selber entfaltet, was die Wahrheit aus seiner Sicht ist, sondern weil er umfänglich und polemisch darauf eingeht, was andere zu dem Thema geschrieben haben. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich meinen PowerPoint aufkriege. Da ist es. Ach so, da ist es falsch. Entschuldigung. Kleinen Moment, bitte. Es dauert, bis mir das richtig angezeigt ist. Also dieser neue Modus des Philosophierens, den ich letztes Mal schon angesprochen habe, der wird an Philodemos von Gadara und dann an dem berühmten Lukrez noch mal deutlicher. Also ich hatte die Merkmale hervorgehoben, ein sekundäres Philosophieren setzt ein, auch mit dieser spezifischen Bestimmung des Scholastischen, dass man sozusagen jeweils noch den Stand der Debatte referiert und sich darauf bezieht. Es setzt auch eine Systematisierung ein. Das hatten wir bei Plutarch gesehen, aber das ist auch bei Philodemos deutlich zu sehen. Bei Lukrez ist es überdeutlich. Und es gibt eine neue Praxis der philosophischen Kommentierung. Es werden Texte referiert und kommentiert von den klassischen Philosophen. Was bei Plutarch dann stärker im Vordergrund steht, gibt es auch bei Philodem, nämlich die Konzeption einer angewandten Philosophie, also die Unterscheidung zwischen einer reinen Philosophie, die eben philosophische Probleme als solche formuliert und bearbeitet, und einer Anwendung der damit gefundenen Begriffe, Unterscheidungen und Lösungen auf Fragen des Lebens. Was vielleicht noch hinzuzufügen ist, ich habe den Eindruck, das ist aber bisher nur eine Vermutung, dass damit die Differenz von esoterisch und exoterisch, die wir vor allem aus der Platonforschung ja als schreckliches Problem und Einladung zur Verirrung kennen, eine neue Bedeutung annimmt. Das ist nicht, natürlich nicht so, dass diese Unterscheidung vorher nicht existiert hat. Wir wissen, man hat jedenfalls im Peripatos unterschieden zwischen den Lehrschriften des Aristoteles, die in dem Sinne esoterisch waren, und den exoterisch, also für ein Publikum veröffentlichten Dialogen, wobei das Paradoxe ja darin besteht, dass wir die Dialoge nicht mehr haben, aber die esoterischen Schriften des Aristoteles, also die Lehrschriften, die er für seine Unterrichtstätigkeit innerhalb der Schule verfasst hat, die haben wir. Woran daran aber auch, finde ich, an dem Beispiel schön deutlich wird, dass das überhaupt nichts Geheimnisvolles hat. Das ist einfach der Unterschied zwischen zum Beispiel einem solchen PowerPoint, das ich inzwischen ja auch auf die Website stelle, aber doch nicht als Publikation zähle, und einem für die Publikation vorbereiteten Text. Also da ist viel hineingeheimnist worden und das sollte man da radikal aus dieser Unterscheidung wieder rausnehmen. Mit dieser neuen Generation von Philosophen wird es aber ernster mit der Unterscheidung zwischen esoterischen und exoterischen Schriften, weil sie tatsächlich jetzt, so wie sie zwischen reiner Philosophie und angewandter Philosophie unterscheiden, tatsächlich unterscheiden zwischen Fachphilosophie, also wo es darum geht, philosophische Probleme als solche fachlich zu untersuchen, und philosophischen Schriften für die Öffentlichkeit, der nicht mehr zugetraut wird, fachphilosophischen Debatten zu folgen. Das kann man nach zwei Richtungen interpretieren. Zum einen ist in dieser Öffentlichkeit etwas geschehen, was die Beschäftigung mit philosophischen Problemen und Thesen schwieriger gemacht hat. Und zum anderen ist in dieser Fachphilosophie etwas geschehen, was ihre Nachvollziehbarkeit gewissermaßen für die Öffentlichkeit unmöglich gemacht hat. Und das kann man auch, glaube ich, beides benennen. Im ersten Fall in der Öffentlichkeit, was da geschehen ist, ist, dass sich so etwas wie die Orientierungskrise des frühen Hellenismus erledigt hat. Also die großen Fragen und Hinterfragungen und Konflikte, die da existiert haben, sind vorüber. Es geht nicht mehr darum. Und das Zweite, die Philosophen haben in der Tat mit diesen neuen Techniken der Werkedition, die Ausgabe der Werke des Aristoteles stammt ja aus der gleichen Zeit, der Systematisierung, der Kommentierung, der scholastischen Aufarbeitung jeweils des Standes der Diskussion, einen Grad von einfach formaler Elaboration erreicht, den man als Laie, der Unterschied zwischen Experte und Laie, nicht zwischen Eingeweihten und Laien, wird damit real nicht mehr folgen kann. Also die Verfachlichung der Philosophie hat eben einen solchen Effekt, dass sie ihre Relevanz für die öffentlichen Debatten als solche verliert und damit in der Tat in Richtung einer scholastischen, also innerschulischen Irrelevanz abgleitet. So, Philodemos von Gadara. Ups, glaube ich. War lange Zeit mit seinen als solche ausdrücklich exoterischen Schriften, nämlich mit Gedichten, bekannt. Inzwischen finden wir, sind aber in der Villa dei Papiri bei Herculaneum viele Werke des, na, da muss ich mal gucken, ob das noch funktioniert. Ja, funktioniert noch. Viele Werke des Philodem gefunden worden und die werden jetzt allmählich auch ediert, erschlossen, kommentiert. Und ich will eins dann näher diskutieren, weil da habe ich ein Referat gefunden. Das Problem ist auch, dass natürlich vieles davon nun wirklich schon fachphilosophisch und fachhistorisch ist, sodass man da nicht so einfach rankommt. Und für die Vorlesung kann ich jetzt nicht sozusagen in die Fachliteratur tief gehen, sondern muss mich auf die Überblicksdarstellungen stützen, die es gibt, und da mal exemplarisch was, was im Netz zugänglich ist, diskutieren. Das kann ich für die meisten dieser Schriften nicht. Es ist aber ganz klar aus der Liste der Schriften zu entnehmen, dass Philodemos sich umfassend in dem Sinne geäußert hat, dass er doxographische Schriften verfasst hat, Schriften zu systematischen philosophischen Fragen und da eben in erster Linie zu ethischen, theologischen und dann auch, wenn man so will, literaturkritisch-philosophischen Fragen. Und zu dem letzten will ich Ihnen dann ein Beispiel vorstellen, nämlich es gibt eine Schrift von Philodemos, Peripoemato, über die Gedichte, möglicherweise an seinen Lehrer Zenon von Sidon anschließend, von dem eine Schrift überliefert ist, von der man vom Titel weiß, dass sie hieß Peripoematon Chrae. Mögliche Ergänzung wäre Chraeseos, also vom Gebrauch der Gedichte. Aber es kann auch heißen Peripoematon Chrestois, also von den nützlichen Dingen. Und das weiß man halt nicht. Gut, aber jedenfalls geht es in dieser Schrift um die Kontroverse zwischen Aristoteles und Epikur. Aristoteles hatte ganz in seiner, sagen wir mal, konstruktiv strategischen Art den Stellenwert von Dichtung, also Gedichten ist schon etwas einschränkend, weil das in Deutschland der Deutschen ja nur die Lyrik bedeutet, also es ist ja auch die Epik und so weiter gemeint. Also Aristoteles meinte, Dichtung sei durchaus zu Recht ein Bestandteil der Paideia. Ne, dass man Homer liest und Hesiod und so weiter und die Dramatiker, das würde wirklich zur Bildung beitragen. Ne, wenn man das nicht sozusagen, im Grunde ein Argument, das wir dann auch von Hegel kennen, wenn man sich das nicht philosophisch aneignen kann, dann kann man das sich eben anhand der Dichtung sozusagen exemplarisch, bildhaft aneignen. Also diese Art der Entwicklung von, man kann sagen, persönlicher Kultivierung durch Lektüre von Dichtung hat Aristoteles eben ausdrücklich bejaht. Epikur hat dagegen betont, dass man aus Dichtung keine tragfähige Orientierung gewinnen könne, sondern eben durch philosophische Selbstbesinnung und Kritik allein eine tragfähige Orientierung für sein Leben finden könne und die Dichter da eben gar nichts zu beitrügen. Der Philodemos ist Epikureer, das wissen wir, und will trotzdem die Lektüre von Dichtung rehabilitieren. Und die Frage ist, wie er das macht. Erst einmal zur Struktur der Schrift, entnehme ich einem italienischen Autor. Wir haben mindestens 5 Bücher, also schon ziemlich umfangreich, ausschließlich polemischen Charakters. Das heißt, da stellt Philodemos argumentativ dar, wie er die Meinung anderer widerlegt. Polemisch jetzt nicht im Sinne, dass er sie beschimpft, sondern polemisch im Sinne, dass er gegen sie anargumentiert und sie zu widerlegen versucht. Wir wissen nicht, ob es in diesem Buch ein, wie der italienische Autor das nennt, pars construens, also ein eigenständiges aufbauendes Argumentationsstück, wo Philodemos seine eigene Position darstellt und untermauert, gegeben hat. Vermutlich war Philodemos, das kann man aus anderen Schriften sagen, dazu durchaus in der Lage. Es ist also nicht so, dass er gewissermaßen nur andere kommentieren konnte, sondern er war schon ein Philosoph von einigem Rang. Aber wir wissen es nicht, ob er es in diesem Fall gemacht hat. Es ist einfach die Überlieferungslage. Es fällt nun auf, dass die Themen, die Philodemos auf diese Weise behandelt, großenteils die Frage der formalen Bestimmung der Dichtung in den Vordergrund rücken, bis hin zum Wohlklang. Das heißt, es geht nicht um den Inhalt, sondern es geht, oder den Gehalt, wie man dann in der Literaturwissenschaft auch manchmal sagt, sondern es geht um die formale Qualität, einschließlich auch der Vermeidung von Dunkelheit, Widersprüchen und Ähnlichem. Und ich glaube, das habe ich schon erwähnt, das will ich aber noch mal sicherheitshalber nochmal sagen, dazu werden Meinungen von Autoren aus der peripatetischen Schule bis hin zu Zeitgenossen Philodems zitiert. Also ein lang gestreckter zeitlicher Horizont. Und das Ganze wird anscheinend zugespitzt auf die Frage nach der ethischen und pädagogischen Effizienz von Dichtung. Ist Dichtung geeignet, Bildungsprozesse zu befördern? Kann sie ihnen zugrunde gelegt werden und so weiter? Und ich sagte ja, Ausgangspunkt ist der Gegensatz Aristoteles-Epikur. Aristoteles betont und bejaht den bildenden Charakter von Dichtung, Epikur bestreitet ihn. Und Philodem als Epikureer kann etwas, insofern etwas Neues tun, was aber etwas sagt über die Entwicklung der hellenistischen Kultur. Er kann sagen, ist ja gar nicht so wichtig. Die Dichtung reduziert auf ihre formalen Elemente, leistet weder einen positiven noch einen negativen Beitrag zur Bildung. Das heißt, man kann auch als Philosoph Dichtung lesen und kommentieren, aber es hat nicht viel zu bedeuten. Eine etwas überraschende Wendung. Was der italienische Autor, den ich mir leider nicht notiert habe und ich komme da jetzt nicht ran, würde ich noch nachtragen im PowerPoint, darauf zurückführt, dass es eben in dieser hellenistischen Kultur eine starke Verminderung des Ansehens der Dichtung als hauptsächliches Instrument der Erkenntnis und der kulturellen und bürgerlichen Bildung gegeben habe. Dazu möchte ich zwei Kommentare geben. Erstens, die griechische Dichtung, auf die sich Aristoteles so positiv bezieht, ist immer auch, wie soll man sagen, national wäre etwas irreführend, weil uns das in die Neuzeit führen würde, aber doch identitär. Das ist sozusagen die spezifische die Identifikation mit einer spezifischen Tradition und wie wir dann bei Hesiod sehen, mit einer geradezu synthetisch geschaffenen Zusammenfassung von Traditionslinien zu einer griechischen Tradition. Aber es geht immer um die Identifizierung mit dieser griechischen Tradition, für die dann Homer steht, für die dann etwa auch Hesiod steht. Das ist sozusagen die gemeinsame Grundlage. Und es ist klar, dass im Hellenismus dies möglicherweise in Athen noch eine gewisse Rolle spielte, aber nicht in der hellenistischen Kultur. Weil die hellenistische Kultur war nicht mehr auf diese griechische Tradition zurückbezogen, sondern speiste sich aus vielfältigen Traditionsquellen und war insgesamt auch nicht traditionalistisch identitär, sondern die Identitäten mussten anderswoher gewonnen werden. Und hier, das ist meine Vermutung, finden wir dann auch einen Schlüssel dazu, warum es zu dieser Veränderung in der Tätigkeit der Philosophen gekommen ist. Denn statt der identitären Orientierung auf die jeweilige Polis-Tradition und auf dieses Konstrukt, die Griechen, gibt es jetzt die Orientierung auf die Tradition der unterschiedlichen philosophischen Schulen, die gleichzeitig, soll man sagen, kanonisiert, zu Klassik erhoben und ein bisschen verdinglicht werden. Und das kann man auch nochmal, das steht jetzt auch in diesen Schriften, dass er abstellt auf die Fähigkeit zu sprechen, Lexis, und zu denken, Dianoia, in der Rezeption dieser Dichtung und damit, und das ist dann offenbar ein Thema auch in anderen ethischen Schriften des Philodem, auf die Einnahme einer mittleren Position, Meditas, wird das als hier referiert, also lateinisch, zwischen Weisen auf der einen Seite und Ignoranten, Unwissenden auf der anderen Seite. Der Philosoph, klassisches Thema, beansprucht nicht die Weisheit, er beansprucht aber durchaus, sich über den Unwissenden zu erheben und insofern eine mittlere Position einzunehmen. Nochmal zusammenfassend. Die Dichtung ist jetzt weit davon entfernt, als aristotelisches Instrument der Erkenntnis der Wirklichkeit betrachtet werden zu können. Und deswegen verdient sie nicht einmal mehr ihre Verurteilung durch Epikur. Diese sozusagen, man kann sagen, Herabstufung der Spannung ist ganz charakteristisch für diese neue Wendung der hellenistischen Philosophie. Der Philodem, das war jetzt zu weit zu dieser Schrift über die Dichtung. Philodem hat auch, ich weiß nicht, ob das der Anfang ist, aber zu dem Anfang beigetragen, der sogenannten doxographischen Literatur, indem er mit öffentlich oder Veröffentlichungsanspruch eine Syntaxis ton Philosophon, eine Zusammenstellung der Philosophen produziert hat, die, es gibt vergleichbar offenbar von Sotion, die Diadochei. Das heißt, da werden die Schulen jetzt sozusagen fertig konstruiert. Es wird gesagt, wer war dann Schulhaupt, wer hat es ihm übergeben, wer hat das von ihm übernommen. Und es wird so eine Abfolge von Philosophen als gewissermaßen Rückgrat der Schulen konstruiert. Das finde ich auch sehr spannend, weil damit einerseits sowas wie eine Verdinglichung der Schulen, ne, also Man weiß bei jedem Autor dann sofort, zu welcher Schule gehört er denn, unabhängig davon, ob er nicht vielleicht auch sich auch ein paar eigene Gedanken gemacht hat. Na, so wie in der zeitgenössischen Philosophie oder sagen wir mal vor 30 Jahren in der Philosophie wurde zu jedem, den man kennenlernte, gleich gesagt, welcher Schule er angehört, was sein Lehrer war und damit versuchte man ihn sozusagen wie einen gesammelten Schmetterling zu klassifizieren und einzuordnen. Also solche Schmetterlingssammlungen von Philosophen werden dann in dieser Phase angelegt. Und das wird, aber das ist das andere Interessante, diese Schulen werden nicht, wenn man so will, thematisch und thesenhaft konstituiert, sondern als Abfolge von Personen. Ich denke, das ist für diese antiken Verhältnisse ganz charakteristisch, dass man eben so denkt und das in deutschen Philosophieinstituten noch im 20. Jahrhundert so gedacht worden ist, lässt was erkennen über die Schwierigkeiten der Philosophie, der deutschen Philosophie zumal, mit der Moderne. Und Philodem ist es in seinen Schriften, denke ich, insgesamt darum gegangen, die vollständige Würdigung, piena dignita, sagt der Italiener, piena dignita culturale, vollständige kulturelle Würdigung des Epikureismus zu erreichen. Der Epikureismus war ja gegen die Paideia, also der Epikur war nicht nur gegen die Dichtung als sozusagen Instrument der Paideia, sondern war überhaupt gegen den Gedanken der klassischen Paideia, dass man eben sich durch eine entsprechende Bildung zum Polisbürger qualifiziert und zum Mitglied der kulturellen Elite qualifizierte. Das war nicht Epikurs Idee. Und es gibt auch einen zeitgenössischen von meinem italienischen Gewährsmann als roh und unkultiviert charakterisierten Epikureismus, genannt werden Alkios, Philiskos als Griechen und Amaphinius, Catius und Rabirius als Lateiner, die offenbar auf diesem sozusagen noch an Diogenes von Sinope mit seiner hippiehaften Renitenz anknüpfende Seite des Epikureismus festgehalten haben und eben Bedürfnislosigkeit, Rückzug aus der korrupten Welt der Republik und Polis und all diese Themen weiter oder erneut vertreten haben. Und dagegen geht Philodem vor. Philodem will einen Epikureismus, der es zeigt, beweist, dass es möglich ist, gute Epikureer zu sein und doch jene Lebenskunst auszuüben, welche damals die Philosophie ermöglichte. Damit, denke ich, kann man erkennen, dass Philodem in der hellenistischen Philosophie so etwas praktiziert hat, was Wolf-Dieter Nahr bezogen auf das Parteiensystem die Einheitspartei mit mehreren Trägern genannt hat. Das bezog sich auf die Situation, sagen wir mal, 1970 mit SPD und CDU, CSU und FDP, wo eben die Frage einfach nur war, wie die Koalitionen wechselten, aber dass die Politik wechseln würde, war sozusagen nicht vorgesehen. Man kann sich natürlich die Frage stellen, ob solche Überlegungen wieder aktuell sind heute, aber das will ich mir jetzt hier verkneifen. Aber jedenfalls hat Philodem gedacht, man muss den Epikurismus sozusagen respektabel machen. Man muss ihn gewissermaßen als eine Ausformung dieser dann doch konsensualen Reichsphilosophie formulieren Und daran hat er gearbeitet, offenbar auch sehr erfolgreich, weil der Epikureismus war dann im römischen Imperium wirklich eine einflussreiche Philosophie. Und Piso war auch nicht irgendwer, sondern wirklich einer der führenden Leute der Römischen Republik. Was dann auch noch dazu gehörte, war, dass der Philosoph eben nicht wie die rohen und unkultivierten Epikureer, die ja mit den Wissenschaften nichts anfangen konnten, sich dann auch der sozusagen, wie soll man sagen, gelehrten, gebildeten Rezeption der Wissenschaften hingab und an deren Weiterentwicklung, die haben sich ja weiterentwickelt, tatsächlich auch interessiert teilnahm. Es ging nicht nur um gewissermaßen Zivilisierung der Sitten, sondern es geht auch um so etwas wie eine Eingliederung der Philosophie in die breitere Entwicklung von Wissenschaft und Kultur. Das war, glaube ich, die zentrale Operation, die Philodem vorgenommen hat. Und es ist klar, dass er da erstens natürlich sozusagen die Philosophen umfassend zusammenfassen und referieren musste, damit das passte, hat auch Epikur und seine Überlieferung in Werken entsprechend dargestellt. Und es ist zweitens klar, dass er dazu dann auch sich allen möglichen Grundlagenfragen dieser Neuinterpretation des Epikurismus stellen musste. Und offenbar hat er das auch in seinen unterschiedlichen Werken getan. Damit komme ich jetzt zu Lucretius. Lucrez und Cicero, sagt uns Wikipedia, waren Pioniere der philosophischen Schriftstellerei in lateinischer Sprache. Also man kann sich das in der Tat so vorstellen, dass so wie Cicero, Lucrez vor dem Problem stand, wie er die epikureischen Überlegungen überhaupt auf Lateinisch formulieren sollte. Und es gibt auch von ihm eine Bemerkung über die Dürftigkeit der Muttersprache. Daran hat er gearbeitet und hat in der Tat darin auch ein bedeutendes Werk vollbracht. Da möchte ich erst nochmal diese eigentümliche Form kommentieren, die er seinem Werk gegeben hat. Na, das ist ja selber ganz dezidiert Sekundärphilosophie. Na, und man könnte natürlich jetzt sagen, na gut, aber Parmenides hat da schließlich auch ein Lehrgedicht geschrieben. Parmenides schreibt dieses Lehrgedicht in einer Zeit, wo die Darstellung von wichtigen Sachen in dichterischer Form noch eine übliche Form der Darstellung war. Ich erinnere nur an Hesiods Lehrgedichte. Das war damals gewissermaßen noch die literarische Form einer wichtigen Mitteilung. Das ist aber in der Zeit des Lucrez keineswegs der Fall, sondern es hat eher Züge dessen, was wir dann bei Virgil haben, dass eben der eigene Geltungs- und Klassizitätsanspruch, es ist ja eine paradoxe Operation, ich setze mich hin und schreibe ein klassisches Werk, dass der durch die Form transportiert werden soll. Ich glaube, so muss man das bei Lucrez auch begreifen, dass er tatsächlich diese Form ganz bewusst gewählt hat, um den sekundären Charakter seiner Philosophie mit diesem Anspruch auf neue Klassizität im Sinne dieser silbernen Latinität, von der, glaube ich, Horaz gesprochen hat, damals das auf seine epikureische Philosophie zu übertragen. Damit ist aber auch ganz klar, dieses Lehrgedicht des Lucrez hat nicht den Charakter, so einfach nur zur Lehre des Epikur bekehren zu wollen. Natürlich will es für diese Lehre werben, aber es wirbt für diese Lehre als gewissermaßen ein möglicher legitimer Bestandteil dieser römisch-hellenistischen Kultur. Und dass er das auf Latein tut, soll eben den Anspruch verdeutlichen, dass das eben nicht gewissermaßen in diesen abgegrenzt und depotenzierten griechischen Bereich verbleibt, sondern tatsächlich auch für die politische Elite des Imperiums relevant werden soll. Dann soweit zur Form, und jetzt muss ich mein Lucrez rausholen und anfangen, ihn vorzustellen. Na, hier. Wobei man vielleicht noch ein paar Sachen dazu sagen muss. Von Lucrez wissen wir eigentlich ganz wenig. Also biografische Daten sind uns da nicht verfügbar. Wir wissen nicht mal die Reihenfolgen, ne, ob Philodem wirklich vor Lucrez war, das wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, wie er sich zu den Zeitgenossen verhalten hat und die zu ihm. Zwei Sachen. Lucrez verkündet eine Wahrheit, eine Lehre, eigentlich gar eine epikureische Heilslehre, schreibt Wikipedia. Und das ist in der Tat, denke ich, eine klassische neue Form dieser zweiten Phase der epikureischen Philosophie. Da muss man sich diesen Begriff verkündet näher anschauen. Also verkündet heißt ja, ich verkünde etwas, was als solches schon Nachricht war und so weiter ist. Anstatt, wie Epikur oder wie Zenon von Kition oder Pyrrhon von Elis, eine Philosophie zu vertreten und selber gewissermaßen wahrheitspolitisch dafür einzutreten, dass das so richtig ist, so wahr ist, wird hier gewissermaßen aus der zweiten Reihe oder aus der Reflexion heraus gesagt, ich verkündige euch, was der Epikurismus zu sagen hat. Nicht ich sage euch, sondern ich verkündige euch. Also diese Haltung scheint mir konstitutiv für diese neue Form des Philosophierens. Und ich finde das wichtig, das auch entsprechend zu reflektieren. Und deswegen ist übrigens auch klar, was hier etwas merkwürdig formuliert wird, trotz der Aussage seines Lehrers Epikurs durfte er das auch. Also Epikur sagt, also Dichtung soll man nicht, hilft uns nicht. Aber da er eben gar nicht einen philosophischen Traktat schreibt, nicht eine philosophische Wahrheit konstruiert, ermittelt, untersucht, sondern sie tatsächlich verkündet, das ist auch egal. Da kann er dann auch dann gewissermaßen diese Form der Klassizität, der silbernen Latinität und so weiter wählen, um seinen Anspruch zu verdeutlichen. Aber der Anspruch ist eben nicht mehr tatsächlich die philosophischen Thesen, die er da vertritt, auch zu begründen, sondern er verkündet sie nur. Natürlich im Anspruch, dass man sich dann dieser Verkündigung, man kann fast sagen, unterwirft. Aber der Gedanke, dass es eigentlich sozusagen jeder, der die Gedanken nachvollzieht, sehen muss, dass das wahr ist, der ist verloren gegangen. Also es gibt so etwas wie eine wahrheitspolitische Depotenzierung in dieser Generation der hellenistischen Denker. Ja, das kann man auch so sehen, wie das hier formuliert ist. Lukrez will Lehrer sein, und zwar als erklärter junger Epikurs. Also das ist den Autoren wahrscheinlich nicht ganz klar. Hier haben sie in die Philosophie die Struktur des Neuen Testaments projiziert. Aber das ist nicht völlig falsch. Man könnte fast sagen, diese Generation von hellenistischen Philosophen hat gewissermaßen die Jüngerstruktur erfunden. Denn das ist übrigens interessant. Na, Sokrates oder Platon oder Aristoteles, also in einer seriösen Literatur spricht da niemand von Jüngern, sondern von Schülern. Aber ich glaube, für Lukrez, der will wirklich Jünger sein und nicht bloß Schüler. Er hat nicht bei Epikur gelernt, wie man philosophiert und macht das weiter, sondern er denkt, Epikur hat eine Wahrheit gefunden und die gilt es jetzt nur noch zu verkündigen und sich dem anzuschließen. Und dieses sich anschließen, glaube ich, das ist die neue Struktur, und in der Tat, dann ist es sozusagen auch vorstellbar, wenn man sich Philosophie auf diese Art nähert, dann kann man sich auch einer Offenbarungsreligion anschließen, die sich von der Philosophie nur dadurch unterscheidet, dass sie eben noch viel stärker mit Geschichten, Erzählungen und gewissermaßen der äußeren Form operiert, was die Philosophen dann doch nicht tun. Ja, das war jetzt soweit die Einführung. Jetzt kommen wir zur Lektüre. Ich fange an mit dem Anfang. Das ist natürlich immer sehr interessant. Für eine philosophische Schrift fängt das nämlich ganz überraschend an. Die erste Zeile des ersten Buchs lautet im Stil einer Anrufung: Mutter der Römer, du, du Wonne der Götter und Menschen, holde Venus. Ne, also es wird jetzt nicht etwa irgendwie gesagt, wir fangen als Philosophen von folgendem Prinzip an, sondern es wird die Venus angerufen. Und dann wird gesagt, vor dir, Göttin, fliehen die Winde, die Wolken des Himmels vor dir und deinem Kommen. Dir schickt duftende Blumen, Künstlerin Erde, dir lacht hell die Fläche des Meeres. Und so weiter und so fort. Und dann wird gesagt, da du also allein die Natur der Dinge, ne, Natur der Dinge ist der Titel der Schrift, regierest, ohne dich nichts entspringt in des Lichtes göttliche Reiche, nichts auch üppig gedeiht, nichts Liebenswertes hervortritt. Also soweit nochmal die Anrede. Jetzt das, was er möchte. Möchte ich, dass du mir seist Gefährtin beim Schreiben der Verse, die ich von der Natur der Dinge zu fügen versuche. Also die Anrufung an Venus wird bezogen auf den Erfolg dieses Versuchs, die Dinge nach ihrer Natur, die Verse nach der Natur der Dinge zu fügen. Und das wird dann, also ist erstens, erster Anspruch, die Verse nach der Natur der Dinge fügen. Aber bei dem Anspruch begnügt er sich nicht. Umso mehr gibt Göttin den Worten ewigen Liebreiz. Diese Orientierung auf das einnehmende, schöne, die Menschen gewinnende, das Wort suchte ich gerade, ist sozusagen, kommt zu der Fügung nach der Natur der Dinge äußerlich hinzu. Wirkt, dass in dieser Zeit die wilden Werke des Krieges über die Länder und Meere hin tief entschlummern und ruhen, denn du allein vermagst die Menschen mit ruhigem Frieden zu erfreuen, und so weiter und so fort. Du Göttin, ihn, den Ruhenden, sanft umfassend mit deinem heiligen Leib, lass aus dem Munde die liebliche Rede strömen, erbitte, erlauchte den Römern heitern Frieden. Also Das ist sozusagen die dritte, die Voraussetzung zur Rezeption ist der Frieden. Wobei dieser Frieden, glaube ich, nicht absolut zu nehmen ist, sondern das muss hinreichend friedlich sein, damit man sich der Betrachtung widmen kann. Der Krieg darf gerne anderswo toben. Und dann geht er hin und fordert erst nochmal eigentlich etwas vom Leser, aber das wird er in die Form von Forderung an ihn selber, Forderung an die Göttin, an ihn selber Forderungen zu richten, formuliert. Du im Übrigen jetzt lenk offenes Ohr und den Geist mir frei von Sorgen her zu der wahren Lehre der Dinge, dass du meine Geschenke in treuem Eifer gerichtet, nicht, bevor verstanden sie sind, verachtet zurücklässt. Das ist sozusagen der Claim, wenn man so will, der methodologische Anspruch, den Lucrez hier voraussetzt. Also er sagt, er hat mit offenem Ohr und offenem Geist und frei von Sorgen, also die Philosophie als Beschäftigung für die Momente, wo man keine Sorgen hat, und eben die wahre Lehre der Dinge. Da sind wir wieder bei dieser Zusammenfügung der Dinge am Anfang. Und er beansprucht eben, und das ist jetzt der Anspruch an den Leser indirekt formuliert, nicht bevor verstanden sie sind, verachtet zurücklässt. Also man möge sich doch bitte, bevor man sich dazu verhält, bemühen zu verstehen, was er denn sagt. Aber auch da wird eben deutlich, dass es für ihn zwei verschiedene Operationen sind. Das Argument zu verstehen und das Argument sich zu eigen zu machen. Er meint nicht, wie das etwa Spinoza formuliert, wenn ich das wirklich verstehe, was argumentiert worden ist, dann mache ich mir das auch zu eigen. Sonst, also diese, wie soll man sagen, diese eingebaute Distanz wird hier nochmal, denke ich, sehr deutlich. Und dann gibt er so etwas wie ein Arbeitsprogramm über den letzten Grund, will dir von Himmel und Göttern ich zu sprechen beginnen. Wobei das ist schon spannend, dass der letzte Grund auf Deutsch schon als Summus, Summa Ratione und von Himmel und Göttern übersetzt, der Übersetzer. Im Lateinischen heißt es, das ist richtig, von Himmel und Deumque, das muss aber Kürzung für Deorumque heißen. Weil sonst passt es vom Fall her nicht. Also, er will anfangen vom, man könnte genauso gut sagen, höchsten Grund, und das ist eigentlich genauer übersetzt als vom letzten Grund, von Himmel und Göttern. Und er will zeigen, woher die Natur jedes Ding omnis, um das Ries erschafft, vermehrt und nähret, in die zugleich wiederum die Natur sie wieder vernichtet und auflöst. Und ich suche gerade im deutschen Text, will zeigen der Dinge Atome. Das finde ich nicht im Lateinischen. Das muss dann weiter unten stehen. Als die ersten Körper, aus denen alles zuerst ist. Also das ist sozusagen das Programm, aus den Atomen alles zusammenzusetzen. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was ist eigentlich der Anspruch, den er hier erhebt? Und ich glaube, man lässt sich auf einen ganz präzisen Punkt bringen, der auch schon bei Epikur eine Rolle gespielt hat, aber jetzt in einer neuen Weise in den Vordergrund gerät. Nämlich, es lässt sich alles natürlich erklären. Alles ist erklärbar aus der Bewegung und Zusammensetzung der Atome. Und deswegen braucht man sich nicht vor den Göttern zu ängstigen. Und das ist bei Epikur die Pointe. Und diese Pointe ist hier auch bei Lukrez, denke ich, deutlich. Gut, als nächstes geht er dann hin, das ist sehr spannend, dass er jetzt hier etwa nicht etwa mit der Weltentstehung anfängt, sondern fängt an mit der Entwicklung eigentlich des menschlichen Geistes. Als das Leben der Menschen da nieder schmählich auf Erden lag, zusammengeduckt unter Lasten der Angst vor den Göttern, die Angst vor den Göttern ist sozusagen der Punkt, der ihn interessiert, erst hat ein Grieche gewagt, die sterblichen Augen dagegen aufzuheben und aufzutreten als erster dagegen. Drum liegt die Furcht vor den Göttern unter dem Fuß und zur Rache wird sie zerstampft. Uns hebt der Sieg empor bis zum Himmel. Und dieses ist jetzt der Gegenstand. Das wird dann wieder geradezu homerisch aufgearbeitet. Dieser Grieche, wir werden da noch was von erfahren, den nicht das Rauden von Göttern, noch Blitze bezwangen, noch drohend donnernd der Himmel, nein, nur umso mehr noch den scharfen Mut seines Geistes reizte, das aufzubrechen, die dichten Riegel zum Tor der Natur als erster erglühend begehrte. Also siegte die Kraft des lebendigen Geistes, und weiter schritt er hinaus, die flammumloten Mauern des Weltballs und das unendliche All durchstreift der männlichen Sinnes, bringt als Sieger darum zurück von dort die Erkenntnis, was zu entstehen vermag und was nicht, und wie einem jeden schließlich die Macht ist beschränkt und im Grunde verhaftet der Grenzstein. Das ist so die Aufgabe der Philosophie. Tatsächlich diese Grundlage der Angst vor den Göttern dadurch zu nehmen, dass man erklärt, dass alles in der Natur sozusagen mit rechten Dingen zugeht. Er macht dann auch eine Bemerkung darüber, dass der Griechen dunkle Funde schwierig ist, im lateinischen Vers nach Bedeutung zu lichten, ja vieles zumal mit neuen Worten zu tun ist, wegen der Armut der Sprache, darüber hatten wir vorhin schon gesprochen, sowie der Neuheit der Dinge. Jetzt ist es ein erstes. Axiom kann man sagen, ihr Beginn aber wird von da an den Ausgang uns nehmen, dass kein Ding aus nichts entsteht auf göttliche Weise. Also, nullam rem et ex nihilo gigni divinitus umquam. Jemals auf göttliche Weise. Ja, auf göttliche Weise ist es schon richtig so. Und das hat dann zur Konsequenz, wenn wir gesehen, dass nichts aus nichts kann entstehen, werden wir dann unser Ziel von daher richtiger schauen. Beides. Woher ein jedes Ding vermag zu entstehen und wie jedes geschieht, ohne dass sich die Götter bemühen. Das heißt, es wird eine rein diesseitige Welterklärung postuliert. Denn entstünd es aus nichts, so könnte aus jeglichen Dingen jegliche Gattung entstehen und nichts bedürfte des Samens und so weiter und so fort. Weil aber alles von bestimmten Samen erzeugt wird, springt es dort hervor und steigt in die Räume des Lichts, wo der Stoff eines jeden wohnt und die Körper des Ursprungs. Es gilt darum, materiell, die Materie, den Stoff eines jeden als Grundlage und die Körper, aus denen diese Materie zusammengesetzt ist, zu finden. Und weil nichts aus nichts entsteht, entsteht eben auch nicht alles aus allem, sondern etwas Bestimmtes entsteht aus etwas Bestimmtem und damit kann man das auch untersuchen. Und das wird jetzt vielfältig exemplifiziert. Und es wird dann ein nächster Schritt gemacht. Ferner, während nicht Zeit den wachsenden Dingen erfordert, zu des Samens vor allem, vermöchten aus nichts sie zu wachsen. Männer würden im Nu aus eben noch stammenden Kindern und aus der Erde springe plötzlich ein Busch wie eben ein Stamm. Also die Zeitbindung der Prozesse wird mit ihrer Materialität erklärt. Und schließlich, da man dann sieht, dass im unbebauten Gelände weit überlegen Gepflegtes den Händen bessere Frucht gibt, gibt es natürlich im Boden Ursprungskörper der Dinge, die wir zum Aufgange rufen. Aber der Gedanke ist, Menschen schaffen nicht in dem Sinne die Dinge, sondern Menschen aktivieren Naturkräfte. Hinzu kommt, die Natur löst jedes wieder in Ursprungskörper auf und vernichtet die Dinge mitnichten zu nichts, sondern dann sind die Ursprungskörper wieder da und können neu zusammengesetzt werden. Weil alles besteht aus ewigen Samen, lässt die Natur, bis Gewalt eintritt, welche Dinge mit Schlägen sprengt oder eindringt in sie durch Leeres hindurch, sind sie auflöst, keines Vernichtung sich in der Welt der Erscheinung sei. Und es bleibt eben der Baustoff in allen Wandlungen, die erfolgen können durch Neuzusammensetzung der Körper, immer anwesend. Jetzt haben wir also die Körper und den Stoff. Und jetzt kommen wir zu einer neuen Kategorie. Nicht überall festgedrängt wird alles gehalten von des Körpers Natur. Das gibt in den Dingen das Leere. Dieses erkannt zu haben, wird vielfach sein, dir vernutzen, wird dich nicht irren zweifeln lassen, nicht immer nur fragen über das Wesen des Alls und unseren Worten nicht misstrauen. Darum, es gibt, wobei hier wieder klar ist, wie stark diese sekundäre Charakter ist. Es wird immer die Reflexion über die Bedingungen der Akzeptanz der Geltung, die wird immer wieder hier zwischengeschoben. Darum, es gibt den Raum unberührbar, das Leere und Freie. Gäbe es das nicht, so könnten in keiner Weise sich rühren Dinge der Welt. Klar, es braucht einen Raum, in dem sich die Dinge bewegen können. Denn des Körpers Tun, das immer ihm eignet, Widerstand und Stoß, würde jedem in jedem Moment angehören. Kein Ding würde also vorrücken können, da des Weichens Beginn doch nichts zu geben vermöchte. Und damit wird die Bewegung der Körper durch diese Realität des leeren Raums überhaupt erst denkbar. Das wird dann nochmal spezifiziert, indem auch zwischen fester und lockerer Masse unterschieden wird, also Materie, die mit Leere aufgefüllt ist. Dann werden Beispiele diskutiert. Wenn vom Prall zwei flächige Körper springen davon, muss freilich die Luft, das Leere, das zwischen diesen Körpern entsteht, notwendig in Ganzheit besetzen. Wenn sie aber auch rings mit noch so stürmischen Wehen strömen zusammen, so wird sich doch nicht doch im einzigen Zeitpunkt ganz erfüllen der Raum. Denn je den ersten muss jene sicher besetzen und dann erst muss alles besetzt sein. Das heißt, hier wird ganz charakteristisch mit Gedankenexperimenten operiert. Wenn es also Zeit braucht, die Leere mit Stoff zu füllen, dann kann man daraus schließen, dass zu einem beliebigen Zeitpunkt immer noch diese spezifische Leere nicht gefüllt ist. Das heißt, man kann auf die Kategorie der Leere nicht verzichten. Darum magst du mit Klügeln auch noch so lange nicht winden, musst du dennoch gestehen, dass das Leere ist in den Dingen. Und das ist eine charakteristische Argumentationsweise. Und wenn man das im geleiteten Experiment nicht durchspielen kann, dass die Leere nicht ist und sich alles füllt, dann muss man die Leere annehmen. Macht er wieder eine solche Zwischenbemerkung. Wenn aber Kaltes dich lässt und abrückst du leicht von der Sache, kann ich, Memmius, dir ganz schlankweg Folgendes sagen. Solch einen breiten Strom aus tief geförderten Quellen wird die Zunge die Süße aus vollem Herzen ergießen, sodass, fürchte ich, eher mühsames Alter den Gliedern einschleicht und entriegelt in uns des Lebens Verschlüsse, ehe dass die über jegliches Ding in Versen die ganze Fülle meiner Beweise geschickt worden ist durch die Ohren. Das heißt auch, der Hörer wird hier gewissermaßen, ja, man kann sagen, verortet als jemand, der eben auch in der Zeit allmählich einen Teil dieser Fülle von Argumenten aufnehmen kann, aber eben nur einen Teil, so wie er auch nur einen Teil jeweils transportieren kann. Dann kommt er auch wieder zurück auf seine systematische Darstellung, um jetzt im Wort das Begonnene wieder zu wirken. Alle Natur an sich, wie sie ist, besteht aus der Dinge zwei. Denn es gibt die Körper und andererseits gibt es das Leere, in dem diese gelegen und wo sie verschieden sich rühren. Das wird jetzt nochmal begründet. Existenz der Körper wissen wir aus der Sinnesempfindung. Und dann haben wir die Leere als Platz und den Raum, in dem die Körper sich bewegen und in dem die Körper an einer bestimmten Stelle liegen. Und dann wird gesagt, außerdem ist nichts, was von jedem Körper getrennt du heißen könntest und annehmen, abgeschieden vom Leeren, was als dritte Natur gleichsam an Zahl sich erfindet. Denn was immer es gibt, muss irgendetwas an sich selbst sein, großen Umfangs oder von kleinen, wenn überhaupt nur. Wenn dem Berührung eignet, sei noch so klein und gering sie, wird es des Körpers Zahl vermehren und Gesamten gehören, wenn unfassbar jedoch ist, weil nirgends ein Ding ist, durch sich hindurchzugehen, beim Schreiten vermöchte zu behindern, wird doch sicher ist das sein, was Lenius Leeres wir nennen. Also, es wird argumentiert, warum man auf die beiden Kategorien Leere und Körper alles reduzieren kann. Schlussfolgerung, also kann außer dem Leeren an sich und außer den Körpern nicht eine dritte Natur in der Zahl der Dinge verbleiben. Nicht eine, die einmal unter unsere Sinne fiele, noch eine, die jemand mit dem Denken erreichen könnte. Also methodisch, entweder
Hausarbeit. Haben wir zu.
entweder haben wir Zugang zu etwas Gegebenem durch unsere Sinne, oder wir können es durch Denken und Denkexperimente, wie wir sie gerade gesehen haben, tatsächlich erreichen. Jetzt wird das noch weiter spezifiziert, indem was immer besteht, wirst diesen beiden du finden eigen oder wirst es als Geschehen an ihnen erkennen. Also entweder ist es etwas, was Leere und Körper als Eigenschaft zukommt, oder es ist ein Geschehen, das an Leere und Körpern sich vollzieht. Eigen, also Eigenschaft, ist das, was nirgends ohne vernichtende Scheidung von ihnen gelöst werden kann und von ihnen gesondert. Wie dem Stein das Gewicht, dem Feuer die Wärme, dem Wasser die Flüssigkeit, allen Körpern Berührung, Unfassbarkeit, Leerung. Knechtschaft dagegen, Armut und Reichtum, ebenso wie die Freiheit, der Krieg, die Eintracht, das Übrige, bei dessen Zutritt unversehrt die Natur bestehen bleibt und beim Wegtritt, das sind gewohnt wir, wie billig der Dinge geschehen zu heißen. Es gibt die Eigenschaften und das, was ihnen den Dingen zustößt. Auch die Zeit ist nicht an sich, sondern nur von den Dingen. Und an sich spürt keiner die Zeit, das muss man gestehen, von der Bewegung der Dinge getrennt und friedlicher Ruhe. Und daraus kommt er dann zu einem nächsten Schritt, zu dem Gedanken, der Ursprungskörper der Dinge, corpora primordia rerum, und alle Körper sind teils die Ursprungskörper selber, teils das, was sich aus den Zusammensetzungen, wir nennen das Conchilium, dem Verein, dem Zusammentreten der Anfangskörper sich bildet. Und ganz wesentlich, keine Gewalt, aber kann die Ursprungskörper der Dinge auslöschen, bleiben mit festen Körper sie schließlich doch Sieger. Nun wird dasselbe für die Lehre nochmal durchgespielt. Und es wird begründet, warum, wenn es einen Ursprung gegeben hat, in dem die Körper zusammengesetzt worden sind, es auch ein Ende geben müsse. Wenn kein Ende gesetzt ist für das Zerbrechen allen Stoffes, müssen von ewiger Zeit an auch jetzt noch Körper jeder Art für die Dinge sich übrig erhalten, die von einer Gefahr noch niemals wurden betroffen. Da sie jedoch ja begabt mit gebrechlichem Wesen bestehen, stimmt dazu nicht, dass ewige Zeit sie konnten sich halten, durch unzählige Schläge gequält im Laufe der Zeit. Das heißt, was sich ändern, was auseinandertreten kann, tritt irgendwann auch auseinander, und der Gedanke eines ewig zusammenbleibenden, zusammengesetzten Körpers ist nicht konsistent. Und da er ja die Prämisse der Entstehung aus dem Nichts zurückgewiesen hat, gibt es dann eben die Konsequenz. Füglich gibt es die Ursprungskörper von festester Einfalt, die in kleinsten Teilchen gedrängt, eng halten zusammen, nicht aus jener Verein zum vielfachen Ganzen vereinigt, sondern vielmehr ein kräftenreich durch die ewige Einfalt, woraus weder herausreißen lässt noch irgendetwas gar mindern des Wesens Natur, die den Dingen die Samen bewahret. Dieses Kleinste, das ist dann in der Tat das Atom. Und hier wird wieder mit der Methode des Denkens argumentiert. Da das richtige Denken hier Einspruch erhebt und bestreitet, dass es die Seele zu glauben vermag, musst besiegt du gestehen, dass es sie gibt, die mit keinerlei Teilen mehr sind versehen und von kleinster Natur bestehen. Da sie vorhanden, müssen sie auch, das musst du gestehen, ewig und fest sein. Sie sind nicht nur notwendigerweise vorauszusetzen, auch wenn sie sich nicht in Erscheinungen zeigen. Und man muss auch ihre Ewigkeit und ihre Festigkeit voraussetzen, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, zu behaupten, dass nichts aus nichts geschieht und dann eben alles aus allem entstehen könnte. Und von hier aus wird dann eine kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Weltentstehungslehren geführt, also etwa mit Heraklit. Und das wird dann auch mit allerlei Beobachtungen untermauert. Anaxagoras und vielleicht von hier aus nochmal den kosmologischen Schluss. Außerdem, da ja, wie Sie denken, die Körper nicht alle streben zur Mitte, sondern nur die von Erde und Wasser und was gleichsam noch im irdischen Körper beschlossen, Feuchte des Meeres, dazu die großen Wellen vom Berge, zartes Wehen der Luft dagegen, wie Sie erklären, und das glühende Feuer zugleich der Mitte entziehen sich und drum aller Äther ringsum von Sternbildern funkle und sich nähere durchs Blau des Himmels die Flamme der Sonne und so weiter und so fort. Mitten im Sturz von Erde und Himmel, dem innig Vermischten, der die Körper entlässt, in hohler Tiefe verschwinde, sodass im winzigen Nu kein Rest mehr übrig von ihnen, außer von verlassenem Raum und den Auge verborgenen Körper. Und diese Art von Kosmologie wird dann wieder als notwendig einsichtig gekennzeichnet. Dies wirst du verstehen, geführt von geringem Bemühen. Eins nämlich wird nach dem anderen dir klar so, und finsteres Dunkel wird dir den Weg nicht entreißen, dass nicht das Letzte des Wesens du durchschaust. So wird ein Ding das Licht dem anderen entzünden. Also das ist diese Idee, dass der Kosmos sich in einer solchen Rekonstruktion gewissermaßen schrittweise erhellen lässt und diese Dunkelheit der Ursachen und die Unsichtbarkeit und nicht sinnliche Erfassbarkeit der Atome auf die Weise durchbrochen werden kann. Und ich will dann noch auf das zweite Buch kurz eingehen, wo dann in der Tat die Frage ist, wie diese so konstituierte Natur, dieser sich so konstituierte Kosmos, sich als Prozess entfaltet. Das wird hier mit dem Bild des Sturmes auf hohem Meer oder der Schlachten des Krieges beschrieben. Und es wird so etwas wie eine philosophische Haltung demgegenüber postuliert. Erkennt man nicht denn, dass die Natur nichts anderes fordert, als dass vom Körper der Schmerz geschieden und fern sei, im Geist sie sich freue, heiterer Empfindung, weit entzogen, Sorgen und Ängsten. Also was wir sozusagen als Motiv am Anfang hatten, dass diese Überwindung von Sorgen und Ängsten wird hier wieder aufgenommen. Und als Gegensatz wird die religiöse Beklemmung zitiert, die dann ängstlich flieht aus dem Sinn und die Ängste des Todes, offen dir lassen die Zeit und gelöst von drängender Sorge. Und demgegenüber würde eben der Philosoph sehen, dass das lächerlich ist und ein Unsinn und in Wahrheit Angst der Menschen und dringliche Sorge, weder der Waffenlärm noch fürchten wilde Geschossen, frech unter Könige gar und gewaltige Herren der Erden schreiten und so weiter. Weder den Strahl, der sich hebt vom Golde verehren, noch den hellen Glanz der purpurfarbenen Decke. Und dem, also sowohl sozusagen dem der aufkommenden Macht des Reichtums, als auch der großen Macht der Herrscher, stellt er die Macht der Vernunft entgegen, die eben in diese Helligkeit, in dieses Dunkel Helligkeit bringt. Diesen Schrecken nun, dies Dunkel der Seele, muss füglich nicht der Sonnenstrahl noch die hellen Geschosse des Tages schlagen in zwei, vielmehr Naturbetrachtung und Lehre. Und das ist auch ganz charakteristisch, dass Naturbetrachtung und Lehre hier gewissermaßen schon im Dual auftreten. Dass es nicht allein die Naturbetrachtung als Naturforschung, sondern es ist deren Verarbeitung zu einer Lehre, die dann die Angst vor den Göttern nimmt. Und das wird dann nochmal abgesetzt gegen eine skeptische Position. Aber wenn manche dagegen, da sie des Stoffes nicht kundig, dass die Natur nicht erklärt werden könne, wie ohne das Walten sie der Götter so sehr gemäß dem Bedürfnis der Menschen andere Zeiten des Jahres schaffe und schaffe die Früchte des Feldes und das Übrige, was zu suchen den Menschen gebietet, göttliche Wonne, selbst sie als Führer des Lebens geleitet und durch der Venuslust ihn schmeichelt, die Art zu vermehren, dass der Menschen Geschlecht nicht verschwinde, wenn alles ihre, die Götter ihretwegen sie festsetzen lassen, scheinen in allem sie mehr sehr von dem wahren Gedanken sich zu entfernen. Denn wüsste ich auch gleich nichts von den Ursprungskörpern der Dinge, möchte ich doch dies gerade aus des Himmelsplan zu behaupten wagen und den Beweis dafür aus vielen anderen zu geben. Keineswegs ist für uns auf göttliche Weise geschaffen worden, das Wesen der Welt. So mit Schuld steht sie da beladen. Und das wollen wir jetzt später offenbar machen. Und ich denke da, ja?
Ich hätte mal kurz eine Frage. Ich meine, wenn also Lucrez die Furcht vor den Göttern in seinem Traktat da sozusagen eliminiert, wie steht er denn also, oder wie behandelt ihr denn die Furcht, die sozusagen durch das blinde Walten der Natur den Menschen behelligen kann? Also denken wir sozusagen, ich war das Aufkommen eines Sturmes, der Mann in seinem Segelboot, nicht wahr? Und er sieht schon, dass er sozusagen kurz davor steht, in den Wellen runterzugehen. Da müsste doch eigentlich auch eine Furcht kommen. Diese Furcht kann er ja sozusagen nicht nähern. Nicht? Ich meine, letztendlich taugt dieses Traktat zur Bannung der Furcht vor irgendwelchen Ereignissen und doch nicht. Zwar vor Götterfurcht, in der die Götter als nicht existent angesehen werden, aber alles andere, was uns sozusagen von der Natur begegnet, nicht wahr, ist ja für uns oder kann für uns ja auch Furcht oder Angst besetzt sein. Und da kommt er ja mit der, da komme ich ja mit der Atomtheorie ja nicht weiter, indem ich sage, ach naja gut, der Sturm, der mich jetzt also verschlingen wird oder das Feuer, das mich jetzt brennen wird, das sind also irgendwelche Konglomerierung von Atomen, nicht wahr? Und damit habe ich das sozusagen naturwissenschaftlich erklärt, aber die Furcht bleibt ja trotzdem.
Das ist völlig richtig. Und da will ich aber nur noch mal weiter im zweiten Buch eine Stelle Ihnen zitieren. Drum sind auch in welcher Bewegung jetzt der Atome Körper sind, in eben derselben sie früher gewesen und werden auch hernach auf ähnliche Weise sich regen. Und was gewöhnlich entsteht, wird unter derselben Bedingung auch entstehen und sein und wachsen und stark mit Gewalt sein, soweit jedem im Bunde des Wesens es wurde verliehen. Und die Summe der Dinge vermag keine Kraft zu verändern, denn es ist außerhalb nichts, wohin aus dem All zu entfliehen irgendein Zweig des Stoffes vermöchte, noch wo er entstanden, neue Gewalt einbrechen könnte uns all und dann alles Wesen der Dinge verändern und wenden ihre Bewegung. Das ist dabei in diesen Dingen mitnichten ein Wunder, warum, obgleich doch alle Atome sind in Bewegung, doch das Ganze sich ganz in Ruhe scheint zu befinden, außer wenn etwas mit eigenem Leib Bewegungen ausführt. Und so weiter. Das heißt, der Gedanke ist die Reproduktion des Ganzen. Ich kann untergehen und weiß doch, die Dinge werden sich weiter reproduzieren. Ja, das ist aber der Trost, den er zu bieten hat. Na, und ich meine, natürlich, das ist auch die Schwäche, kann man schon sagen. Das ist für diejenigen, die in ihrem Leben wenig Grund zu Angst und Sorge haben, natürlich irgendwie tröstlich. Aber für diejenigen, die solchen Grund haben und dann das gewissermaßen in der Angst vor den Göttern ausdrücken, für die ist die lukretische Antwort in der Tat untauglich. Also das ist, glaube ich, hier wird relativ deutlich, dass das gerade diese sozusagen hellenistische gewendete Philosophie, dass das eben doch eine Ideologie einer einigermaßen wohl situierten Mittelschicht gewesen ist, die nicht so viele reale Gründe hatte, sich zu fürchten und zu ängstigen und denen man sozusagen durch den Hinweis, das geht alles geordnet zu und insgesamt reproduziert sich das, tatsächlich Trost spenden konnte. Und gewissermaßen die Gratisangst, dass da nun irgendwelche Götter oder Dämonen oder in ihr Leben, in ihr geordnetes Leben eingreifen, die konnte man ihnen mit dieser Art von Versicherung nehmen. Diejenigen, die nicht in dieser Lage waren und deswegen sozusagen Zuflucht hatten, zu sagen, Zuflucht nahmen davon, dass sie sagten, ich habe Angst um mein Leben und in dieser Angst habe ich Angst vor den Göttern und Dämonen und so weiter und so fort, denen konnte man natürlich ihre Angst auf diese Weise überhaupt nicht nehmen. Ja, damit schließe ich das für heute. Ich komme nächstes Mal dann nochmal auf Plutarch zurück und werde dann nochmal auf die Skepsis eingehen, die auch diese Art von zweite Phase des Hellenismus, Wiederbelebung, erfahren hat. Ja, vielen Dank. Applaus